Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ich grüße dich, Karl-Heinz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms.
Und da wir letzte Woche schon angekündigt hatten und schon ein weites Gespräch über das Thema Kunst hatten, haben wir heute einen absoluten, ich würde mal sagen, Shootingstar in der internationalen Kunstszene mit an Bord. Ich begrüße den Künstler Aljoscha. Einen wunderschönen guten Morgen, Aljoscha.
Guten Morgen.
Von wo aus bist du uns zugeschaltet momentan, Aljoscha?
Heute aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf, wunderbar. Bevor wir in die Welt des Biofuturismus, Paradise Engineering und der Kunst von Aljoscha einsteigen und die aktuellen Ausstellungen und seine, sag mal, Werke in den unterschiedlichsten Museen und Gelegenheiten besprechen, kommen wir erstmal zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, was sind so für dich die Themen des Tages heute?
Ja, fangen wir an, und das passt ja zu Paradise Engineering. Gestern war Weltglückstag. Der Weltglückstag der Vereinten Nationen sagt, dass das Glücksempfinden der Menschen trotz mehrerer Krisen auf der Welt bemerkenswert konstant geblieben ist, also trotz Covid und Krieg. Klarer Spitzenreiter unter den Ländern mit der glücklichsten Bevölkerung ist zum 6. Mal Finnland. Trotz der stark verschlechterten Sicherheitslage in Europa und auch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Hinter dem nördlichsten Land der EU folgt dann im Ranking mit einigem Abstand Dänemark, Island, Israel und die Niederlande, Schweden sowie Norwegen und die Schweiz. Deutschland kommt diesmal auf Rang 16. Zwei Plätze schlechter als im Vorjahr. Sollten wir uns überlegen, woran das liegt oder was wir da tun können. Gestern legte der Weltklimarat seinen Klimabericht vor. Und eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil es gibt 5 Lehren aus diesem Bericht. Ja, die CO2-Emissionen steigen wieder stark. Zweitens, die Folgen des Klimawandels sind bereits heute zu spüren. Wir können das 1,5-Grad-Ziel aber noch halten. Also zumindest gibt es Wissenschaftler, die das glauben. Die Technologie und das Geld sind da. Also wir können es tun. Aber die 5. Erkenntnis, wir müssen jetzt rasch handeln. Übrigens, das bestätigt ja auch die Studie Earth for All vom Club of Rome. Die Zeit wird langsam knapp, aber wenn wir konsequent handeln, dann geht was. Also ich denke, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir müssen nur konsequent sein. Naja, und die letzte Nachricht ist für mich, im Krieg gibt's ja eigentlich keine guten Nachrichten. Dennoch 2 kurze Nachrichten, die so ein bisschen Hoffnung machen. Der Chef der Söldnergruppe Wagner bittet eindringlich um Hilfe. Er braucht mehr Mannschaft. Er befürchtet, dass seine Truppen in Bachmut eingeschlossen werden könnten. Und in der letzten Nacht konnte die Ukraine auf der besetzten Krim scheinbar etliche Marschflugkörper und Hyperschallraketen zerstören. Das ist insofern eine gute Nachricht. Alles, was kaputt ist, kann nicht mehr auf irgendwelche Städte in der Ukraine fallen. Und das sind für mich so die wichtigsten Nachrichten des Tages.
Aljoscha, wir haben im Vorgespräch, ich habe dich schon vorbereitet, Themen des Tages aus deiner Welt. Was sind Themen, die dich in den Tagen jetzt gerade so am meisten berühren?
Natürlich dieselben Nachrichten wie vor Karl-Heinz, aber nicht nur Ukraine und Krieg interessiert mich. Vor allem in den letzten Wochen hatten wir eine sehr gute Nachrichten aus dem Bereich von synthetischer Biologie und Bioinformatik. Mhm. Mein Primärwissenschaftsbereich, wo ich mich mit meiner Kunst teilweise unterwegs bin. Mhm. Und eben diese Nachricht lautet, dass Dr. Christoph Diehl erhält die Auszeichnung für seine Erfolge beim Engineering von In-vitro-Stoffwechselnetzwerken. Mhm. Das bedeutet, dass Dr. Christoph Diehl zeigte, wie solche Netzwerke durch Machine-Learning-Ansätze optimiert, modular arbeitet und flexibel betrieben werden können. Das sind eben Bereiche, Schnittstellen von Bioinformatik und synthetischer Biologie. Und das bedeutet, dass wir schneller und schneller vorankommen, vollkommen künstliche Lebensformen zu erschaffen. Das ist extrem, sagen wir, aktuell und teilweise futuristisch, teilweise sehr umstritten zwischen Konservativen. Und ja, das ermöglicht in Zukunft eventuell Künstlern lebendige Kunstwerke zu erschaffen. Das ist ein kleiner, aber immer noch wieder ein Durchbruch in die Richtung, da wo wir unsere Umwelt, unsere Biosphäre oder überhaupt, sagen wir, Universum besiedeln könnten.
Interessant, sehr interessant. Ich würde gerne noch ein kleines Thema des Tages anfügen, was mich heute Morgen irgendwie bewegt und getroffen hat. Es kursierte ein Bild auf Twitter, in dem Donald Trump abgeführt wurde mit Handschellen. Also ein KI-generiertes Bild, ganz, ganz offensichtlich, weil er ist noch nicht festgenommen worden. Aber wie wir in den letzten Jahren immer gemerkt haben, zu Fake News gehörte in allererster Linie eine falsche Schlagzeile und ein falscher Text und vielleicht noch mit einem Bild von, was aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Jetzt sind wir so weit, dass wir weder die Texte noch die Bilder auf den ersten Blick unterscheiden können. Also für mich findet da schon eine Vermischung von Fiktion und Realität in gehobenem Niveau statt. Das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich sage, hoppla, wir haben ja in den letzten Wochen schon häufiger drüber gesprochen, die Möglichkeiten, die wir technisch jetzt schon haben in der Richtung, sehen wir also jetzt dort auch. Schauen wir mal, ob er tatsächlich endlich mal im Knast landet. Es wäre ja durchaus aus meiner Perspektive zumindest zu wünschen. Das war so für mich so ein kleines Thema des Tages. Kommen wir zur Kunst. Karl-Heinz, vielleicht möchtest du kurz erklären, woher du Aljoscha kennst, wie wir jetzt hier zusammen in unserem Podcast gelandet sind. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Also Aljoscha und wir sind uns vor schon mehr als 3 Jahren begegnet, oder 5 sind es vielleicht sogar, auf einer Vernissage von einer Freundin, Susanne Neuerburg, die eine kleine Galerie hatte. Und da haben wir uns irgendwie kennengelernt und dann ist da draußen eine Beziehung entstanden. Die Priska hat das natürlich aufgenommen als Galeristin, weil sie seine Werke sehr bemerkenswert fand. Und mich haben sie halt auch sehr inspiriert. Also am Anfang bin ich offen, hat mich so mehr die Form fasziniert, das, was Aljoscha da macht, auch mit den expressiven Farben, in denen er arbeitet. Er arbeitet sehr viel in Pink, in Violett, aber auch mit klaren, kristallinen Formen, sieht fast aus wie Glas. Und als ich mich dann mit ihm unterhalten habe über das, was dahinter steckt, da hat mich das fasziniert. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Und wie gesagt, die Priska hat das dann übernommen und hat auch einige Ausstellungen, sowohl in Köln als jetzt auch gerade aktuell in Paris. Ich glaube sogar die erste Ausstellung von Aljoscha überhaupt in Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Aljoscha, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich hatte zwar gezeigt auf einer Messe in Paris Jahre davor, aber das ist meine erste Einzelausstellung in Frankreich.
Ja. Ja, und dazu noch eine wunderschöne. Es gibt beeindruckende Bilder. Wer mal guckt, kann bei mir am Instagram-Profil oder ich glaube auch bei dir ein paar sehr schöne Bilder von der Ausstellung sehen. Aber das, was mich so fasziniert hat, war die Geschichte dahinter. Aber bevor ich die erzähle, Aljoscha, vielleicht erzählst du, was du mit diesem Paradise Engineering und Bioismus eigentlich meinst, dass die Zuhörer das auch mal verstehen, weil ich finde das eine sehr spannende Geschichte. Die hat ja auch viel mit unserem Leben oder der Entstehung von Leben überhaupt zu tun.
Ja, das war ein langer Weg, ungefähr so lang, wie ich mich kenne. Seit Kindheit, ich war fasziniert von der Idee von lebendig machen von unlebendiger Dinge. Und zwar, das kennt jeder, wenn man spielt in Sandkasten, man stellt sich Dinge vor, die Autos leben, die da sich bewegen, die Burge leben, die Stücke, die man reinsteckt, alles wird irgendwie lebendig, aber nur im Kopf. Dieser Phänomen kennen wir auch im Kunstbereich, da wo Künstler verlieben sich in eigene Skulpturen, in eigene Gemälde, die stellen sich ständig lebendige Kunstwelten vor, eben Kunstwelten und Kunstwerke. Und diese Idee von Unbeschreiblichkeit von Paradiesischen in unseren Fantasiewelten und Unerreichbarkeit in diesem realen Welt immer faszinierte, aber auch immer störte, weil das ist immer vom Bereich von, sagen wir, Wunschfantasien, von psychotherapeutischen, von eigentlich lächerlichen, von Spielverbundenheit, Spielzeug gleichzeitig und Spielende zu sein. Das war eigentlich nicht so seriös. Aber wir leben in einer Ära, wo tatsächlich Biologie, dank Informatik, so schnell, so rasant sich entwickelt hat und immer noch im Durchbruch ist, dass diese imaginäre Welten, diese Wunschvorstellungen plötzlich Wahrheit werden könnten.
Und ja, aber Aljoscha, du beschreibst das. Die Frage ist nur, du bist doch eigentlich Mathematiker. Was hat dich denn überhaupt als Mathematiker zum Künstler gemacht? Weil das fasziniert mich so, ne? Jemand, der versucht, die Welt mit Formeln zu beherrschen und auf einmal schaffst du Skulpturen, die so unglaublich sind. Jeder sollte sie sich mal angeguckt haben. Wir hängen nachher einen Link rein. Aber du als Mathematiker, dann die Kunst und dann Paradise Engineering. Was heißt das denn überhaupt? Was bedeutet das für dich?
Ja, es ist sehr breite Bereiche und ich versuche das möglichst schlüssig zu erklären. Erstmal war ich doch ein Künstler. Als Kind gewann ich mehrere Preise für technische Zeichnung und Zeichnung überhaupt. Dann später kam Mathematik, Ökonomie. Aber Mathematik an sich selbst ist auch Kunst des Reduzierens, da versucht man mit allen möglichen Formeln die Dinge zu vereinfachen, nicht zu verkomplizieren. Und das für mich grundsätzlich ein falscher Weg, also nicht so interessanter Weg wie Kunst. In Kunst könnte man ganz reversiv umgehen, von Vereinfachung wieder zu Komplexität zu steigen. Und Komplexität an sich selbst, je mehr Komplexität, desto sagen wir, rein im visuellen Bereich, desto organischer wirkt es, desto komplexer wird es und desto lebendiger wirkt es. So kam ich wieder zurück zu diesem kindlichen Gedanken, je komplexer die Dinger werden, desto lebendiger werden die. Und da entstand eben mein Bioismus, diese neuartige Kunstrichtung, welche beinhaltet nicht nur diese Ästhetik von extrem komplexen Dingen, lebendigen, biofuturistischen Dingen, die wir erschaffen könnten, sondern auch Bereiche von Bioethik vor allem und philosophische Bereiche von Paradise Engineering, welcher an sich selbst ein Teil von Transhumanismus ist. Außerdem, außer Bioethik und sagen wir Bioismus an sich selbst, versuchen wir auch mit ein bisschen kritische Gedanken zu Transhumanismus. Es ist nicht nur Schönreden, diese schöne neue Welt tatsächlich, sondern auch wir versuchen, die kritischen Fragen zu beantworten oder überhaupt zu definieren, zu diesen ultrafuturistischen Bereichen, da wo Menschheit sich selbst verändern wird.
Also, du sagtest jetzt mehrfach Transhumanismus, das passt ja so auch im Grunde genommen in den Gesamtkontext unseres Podcasts, weil wir in vielen Folgen auch darüber sprechen, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten mit dem Einsatz technologischer Verfahren zu erweitern. Natürlich sagen wir eher im Geschäftsleben, in der traditionellen Wertschöpfung da draußen, aber natürlich macht das einen riesen Schritt bei uns aus, auch für uns als Menschen. Und da gibt es natürlich sehr viele ethische Fragen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, beschäftigst du dich in deiner Kunst mit Bioismus letztlich auch im Bereich, also zum Teil mit diesen ethischen Fragen und wie man das mal in der Kunst, in der Kunstform ausdrücken kann. Sehe ich das richtig?
Ja, natürlich.
Und
ja, ich versuche grundsätzlich alle diese ethischen Fragen oder grundsätzlich diese kontroverse Problematik in alle meine Titel von meinen Einzelausstellungen zu implementieren. Und wenn wir schauen, die Einzelausstellung von diesem Jahr, die Titel, dann lesen wir, die kommende Ausstellung in Salzburg wird heißen The Science of Hope. Die Ausstellung jetzt, die läuft bei Prisca Parascare in Paris, heißt Paradise Hypothesis. Die große Installation in Feldkirch in Austria heißt Transitional Era. Und die läufende Ausstellung in Neapel heißt Composing Bioethical Choices. Also ich bin konsequent in meinen Gedankenwelt und versuche diese Problematik, diese Aspekte von unserer möglicher Veränderung eben zu möglichst vielen Menschen klar zu machen oder überhaupt zu eröffnen.
Aljoscha, du hast das mal sehr schön erklärt bei der Eröffnung einer Ausstellung, ich glaube, es war in Köln, in der Galerie, da hast du gesagt, also der Bioismus ist eigentlich beschreibt die Grundideen, wie überhaupt Leben entstanden ist, weil man muss sich ja fragen, ne, es gibt die Schöpfungsgeschichte der Kirche und dann gibt es eben die der Mathematik und der Chemie. Vielleicht beschreibst du mal diese beiden unterschiedlichen Ansichten und wie du die dann in deinem Bioismus zusammengeführt hast, um zu beschreiben, wie aus deiner Sicht überhaupt Leben entstanden ist. Und nicht nur menschliches, sondern überhaupt organisches Leben und dann irgendwann ja in der Kette auch mal menschliches.
Das ist in der Tat ein sehr interessantes Forschungsfeld. Wir wissen erstmal nicht, was Leben an sich selbst überhaupt ist. Die Definition von Leben ist immer noch sehr kontrovers und sehr breit. Also wirklich nicht klar definiert. Aus meiner Sicht Leben an sich selbst, es ist ein Prozess und diese Lebensprozesse, die wir sehen, die könnten sogar im Bereich von Animismus gehen, da wo die Menschen auch Steine als lebendig betrachten. Aber das alles ist natürlich unsere Kulturgeschichte. Wissenschaft sagt primär zu Entstehung von Leben auf unserem Planeten, dass es gibt mittlerweile zwei mehr oder weniger relevante Theorien. Einer heißt chemische Evolution, da wo in unserer früheren Erde irgendwo im Ozean an Vulkanquellen, da wo konstante Temperaturwechsel möglich war und chemische Reaktionen permanent vorhanden sein könnten, da entstanden die ersten organischen Moleküle und so weiter und so fort. So bildeten sich erste Ur-Ur-Ur-Organismen. Aber diese Theorie hat einen Makel, weil wenn wir schauen auf überhaupt die erste lebendige Zelle, dann ist es schlicht und einfach unmöglich, die zu erschaffen aus diesen, sagen wir, primitivsten Molekülen. Es ist jede einzelne lebendige Zelle, es ist ein extrem komplizierter und unglaublich großer organischer Welt an sich selbst. Die soll nicht nur funktionieren, sondern reproduzieren. Das heißt, die ganze Genetik ist vergleichbar bei manchen Wissenschaftlern mit einem Tornado auf Schrottplatz. Wenn dieser Tornado weht und plötzlich danach entsteht ein Flugreifen, Space Shuttle, der weiter abheben könnte und sofort weg. Die Wahrscheinlichkeit ist fast null. es gibt auch eine zweite Theorie, die heißt Panspermie-Theorie oder Panspermie-Theorie, die besagt, dass diese organische, sagen wir, Ursteine, aus welchen diese Zellengebäude entstanden könnte, kamen aus Weltall auf uns. Und es ist tatsächlich so, dass im Weltall sehr viel organischer Material vorhanden ist, auf Kometen in erster Linie. Auch Sternenstaub ist zu 60% organischer Natur. Und eben diese ständige Berieselung auf Erde könnte eben schnellen, rasanten Lebensentwicklung, Zyklungs in Gang setzen. Das wissen wir noch nicht, wie es tatsächlich passierte. Wahrscheinlich die beiden Theorien hatten recht. Es könnte eine Kombination von dieser organischen Berieselung auf Erde sein und danach auch zusätzlich chemischer Abiogenesis sein.
Das heißt aber, Aljoscha, was du eigentlich sagst, es ist vermutlich eine Mischung aus Vulkanismus und ständigen Reaktionen von irgendwelchen chemischen Prozessen auf der Erde, die unter Hitze und so weiter stattgefunden haben und gleichzeitig diesem Beschuss der Erde mit organischem Material und dann aus dieser Ursuppe, dieser Vermischung, haben sich dann Moleküle gebildet, die erstes organisches Material und dann die ersten Einzellen, die dann entstanden sind. Und im Klartext heißt das, der alte Spruch, den ja jeder sagt, wir alle sind Sternenstaub und wir werden ja irgendwann vermutlich auch wieder Sternenstaub werden, zumindest auf der Erde. Und dass dieser alte Spruch tatsächlich noch wahrer ist, wie wir uns das überhaupt bisher so vorstellen können.
Ja, aus meiner Sicht, das ist die einzigste plausible Theorie, oder höchstwahrscheinlichste Theorie ist.
Ja, dann haben wir auch schon eine Überschrift für diesen Titel. Wir sind alle Sternenstaub.
Sternenstaub, ne? Richtig.
Gut, aber du hast das ja jetzt auch wissenschaftlich und dann eben vor allen Dingen künstlerisch verarbeitet. Erzähl uns doch mal, was dich dann dazu gebracht hat, diese unglaublichen Formen und Farben, die in deinen Kunstwerken auftreten, warum du die so gewählt hast und vielleicht erzählst du auch ein bisschen, wie das auf die Menschen wirkt, weil du kriegst das ja auch oft mit.
Es ist sehr schwer für Künstler unbeschreibliche, da wo wir eigentlich versuchen, Unbeschreibliche zu erzeugen, wieder zu beschreiben. Es ist praktisch unmöglich. Aber ich kann erzählen, was mich dafür bewegt, diese eigentlich unbekannte Bilder, unbekannte Installationen zu erschaffen. Mich interessiert vor allem im Bereich von Lebendigen, was diese Lebendige am Laufen hält, warum dieser Lebensmotor, diese Lebenskette nicht aufhört, sondern weiter existiert und wo eigentlich dieser Ursprung von Leben an sich selbst ist. Und alle Biologen besagen, dass ohne ständige Veränderung, ohne ständige Mutationen, Abweichungen, Deviationen nichts leben kann. Wir alle im Grunde genommen Mutanten und nicht bloß Mutanten, wir sind erfolgreichste Mutanten. Jede einzelne Zelle beim sich teilen mutiert. Das bedeutet, wenn wir hätten zwei einzelne Zellen, vollkommen identischen, die jeweils mutierend sind, die Mutation beträgt circa 3%. Im genetischen Material, dann am Ende kriegen wir doch zwei vollkommen unterschiedliche Organismen. Das heißt, sogar Klonen sind nicht wirklich Klonen in diesem Welt. Und eben diese Mutationen und Deviationen für mich sehr wichtig in meinem Kunstschaffungsprozess. Ich versuche zu erschaffen die Formen, die noch nicht da gewesen sind, die organischer Natur sind und welche diese mutative, diese deviative, abweichende maximal manifestieren könnten. Das bedeutet, ich versuche zu kreieren die Welten, die vollkommen unbekannt sind für Menschen. Alienhafte Wesen, welche sogar ich nicht wirklich beschreiben könnte.
Aljoscha, es ist natürlich sehr schwer jetzt zu beschreiben, wie deine Kunstwerke aussehen. Es handelt sich überwiegend um Installationen, um Skulpturen, die also wirklich schon fast ätherisch daherkommen, also sehr leicht, sehr farbenfroh. Wenn du das verraten möchtest, technisch gesehen, wie produzierst du diese Skulpturen und diese Kunstwerke?
Nun, in erster Linie, ich soll dafür eine Vision haben. Alienhafte, womöglich Vision, also wünschenswert alienhafte Vision. Natürlich habe ich die auf laufenden Bahn in meinem Kopf. Ich habe sehr viele Ideen, was als nächstes kommen sollte. Und dann, abhängig von diesen Ideen, soll ich Bezug auf reale Welt nehmen. Was das für ein Raum sein sollte, wie groß diese Skulptur oder Installation sein sollte, weil wir leben in realer Umgebung. Unser Planet hat sehr starke Gravitation. Und eben, je größer Organismus du erschaffst, desto mehr Knochen, desto mehr Skelett muss es haben. Da kommen wir zu rein formalen designtechnischen, skulpturalen Problemen, wie das Ganze getragen werden sollte, mit diesen allen Schönheiten und Lebendigkeit und alienhaften Elementen. Und nach Lösung von diesen praktischen Problemen, technischen Problemen und Versuch, diese ganze Vision im Einklang zu bringen zu diesen Gravitationsproblemen, entstehen eben diese biofuturistische Organismen. Ich liebe persönlich seit Kindheit die Transparenz, die Durchsichtigkeit, die Transluzenz. Und für mich ist es sehr wichtig, dass diese erhabene Körper möglichst durchsichtig werden. Und dafür hatte ich am Anfang sehr oft verwendete durchsichtige Farben, Acrylfarben. Und je größer Objekten würde, je größer die Skulpturen würden, desto schneller überging ich zu dünneren Acryl, unterschiedlichen Arten von Acrylglas. Und immer noch diese Materialität, diese synthetische übrigens Organik, immer noch mein Primärmaterial ist. Obwohl ich benutze so Acrylfarben, Silikon, Aluminium, was auch immer.
Aljoscha, du hast ja in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert. Wie wichtig war die Kunstakademie für dich? Also vielleicht für die Zuhörer, da kommen ja ein paar sehr berühmte Künstler her. Richter war auf der Kunstakademie. Also viele der großen deutschen Namen waren tatsächlich mal in Düsseldorf. Wie hat dich das beeinflusst? Wer hat dich denn da geprägt? Gab es da irgendjemand, wo du sagst, Mensch, aber das war hier mein Superhero, der hat mir schon so ein paar Richtungen mitgegeben? Oder sagst du, nee, das war alles anders bei mir?
Nun ja, wie bei allem im Leben gibt es Erleuchtungen und Enttäuschungen. So genau war es bei mir bei der Kunstakademie Düsseldorf. Grundsätzlich mein Held seit Kindheit war Konrad Klapek. Ich hatte schon erzählt, dass ich gewann mehrere Preise für Ingenieurzeichnung, technische Zeichnung. Und seine Maschinen waren für mich immer eine Faszination. Und ich tatsächlich bekam seinen Schüler später, das was für mich ein Wunder war, nach meinem Mathematik- und Ökonomiestudium. Das war einfach back to future. Aber ich zeichnete immer noch bei Klapek in Klasse und er war der Erste, der mir sagte, dass Papier ist sehr undankbares Medium ist und Papierarbeiten kosten nichts, egal ob du eine Zeichnung ein Jahr zeichnest oder mehr. Und eigentlich er hat mich bewegt im Skulpturale, im Malerische und tatsächlich später in Installative zu gehen. Das heißt, Kunstakademie an sich selbst brachte mir wirklich gar nichts, nur Konrad Klapek bewegte mich zu einfach neuen Medien.
Vielleicht nochmal zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Skulpturen und Installationen, die Aljoscha schafft, du hast es ja eben schon gesagt, also die stehen nicht, also zum, was ich bisher gesehen habe, die hängen auch nicht wie ein Bild an der Wand, sondern sie schweben letztlich im Raum, den Größe, also zumindest was ich so wahrgenommen habe. Das heißt, die sind fast unsichtbar von der Decke abgehängt. Und das sind also Skulpturen, die also wirklich eine Leichtigkeit haben, eine Klarheit haben und ist also wirklich sehr empfehlenswert. Also in Deutschland momentan immer noch in Köln, auch bei euch bei Neuland zu sehen. Ich freue mich auch nächste Woche, weil ich bei euch wieder im Büro bin und in der Galerie von deiner Frau Karl-Heinz, dass ich die Werke nochmal live sehen kann. Ich nehme sie natürlich jetzt auch schon ein bisschen anders wahr, wo ich auch ein bisschen mehr auch dazu gelernt habe. Aber ich fand die Aussage eben sehr, sehr schön. Ja, Kunstakademie hat mir eigentlich nichts gebracht, außer jetzt natürlich diese Inspiration mit einem anderen Material und anderen Werkstoffen als Papier dann auch mal zu arbeiten. Sehr schön.
Also, Aljoscha, deine Werke sind ja inzwischen wirklich international zu sehen. Gerade vor einer Woche gab es einen Artikel in der New York Times über deine Arbeiten. Ich glaube, aktuell entsteht eine große Ausstellung in Beijing. Du hast gerade Feldkirchen in Österreich angesprochen. Paris haben wir schon drüber gesprochen. Köln. Und vor allen Dingen, was bemerkenswert ist bei dir, dass sehr viele Museen jetzt auf dich aufmerksam werden. Hast du eine Idee, warum die Museen jetzt so häufig auf dich zukommen und sagen, wir hätten gerne, und zwar durchaus auch größere Ausstellungen, das sind ja zum Teil 10, 20 Meter große Arbeiten, die du da aufhängst in Kirchen, in Museen, in großen Räumen. Ist das Zeitgeschehen? Ist das Zeitgeist? Oder warum glaubst du, dass das jetzt passiert?
Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich versuche diesen kuratorischen Welt seit Jahrzehnten zu begreifen. Es ist mir immer noch fremd, wie die Leute ticken, ob die von Zeitgeist getrieben sind oder Megagalerien oder politischen Aspekten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass die für meine Ideen interessierend sind, weil die eigentlich mein philosophischer idealer Welt für mich viel mehr Wert hat als eigentlich ästhetische Erscheinen.
Jetzt habe ich gehört, dass du auch aktuell im Getty Center in Los Angeles ausgezeichnet oder ausgestellt wirst. Ist das für dich dann eine besondere Ehre oder sagst du, naja, Getty, das ist eigentlich auch nur ein Museum wie die anderen? Oder sagst du vielleicht sogar, ah, da gibt's aber irgendwo ein kleines Museum, das ist dir viel wichtiger als das große, weltbekannte Getty?
Tatsächlich ist es so, dass die Ausstellung jetzt in Feldkirchen, Johanniterkirche, für mich viel, viel mehr Wert hat als Einkauf von Getty Museum. Getty Museum ist, oder Getty Center mittlerweile, ist eine sehr große Institution, da wo zig Kuratoren sich um unterschiedlichsten Richtungen kümmern und die sammeln einfach alles, was relativ in Kunstwelt ist. Und ich bin da nur ein kleines Teil von ganz großen Prozess. In Feldkirch dagegen erschaffte ich vor ein paar Wochen wirklich bemerkenswert aus meiner Sicht Installation, die heißt eben Transitional Era, da sehr viele Dinge manifestiert werden und für mich das ist sehr relevantes Werk, sehr starke Arbeit ist, sehr große auch Arbeit ist. Unsere ideelle Vorstellung natürlich sehr immer sehr unterschiedlich sind von realer Welt. Objektivität und Subjektivität sind irgendwie unmöglich zu verbinden in einer Person.
Jetzt ist es ja so, du selbst bist Ukrainer. Übrigens, dein Vater ist Russe. Ist das für dich ein Spannungsfeld jetzt in der aktuellen Situation? Russischen Vater, der Ukraine wird angegriffen. Also dieser Bruderkonflikt, von dem wir im Westen da oft sprechen, ist das für dich was Besonderes? Denn du hast ja auch das genutzt, um Arbeiten doch zu machen. Und du bist ja wirklich ins Kriegsgebiet gefahren und hast dort in Schulen, in Kindergärten total irre Arbeiten gesteckt. Und ich sag mal, wie verrückt muss man eigentlich sein, sowas zu tun, mitten im Krieg dahin zu fahren und da die Leute versuchen, mit Kunst zu begeistern, ne? Da muss man ja ein bisschen verrückt sein, oder?
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt, aber nicht furchtbar. Sehr. Aber natürlich bei uns in Familie entstehen auch Trennungen und Differenzen, sehr starke sogar. Mein Vater ist, denke ich, ich spreche den nicht an, weil ich befürchte, dass wieder Konflikte entstehen. Das glaube ich pro-russisch eher. Mein Bruder ist absolut pro-ukrainisch, sehr nationalistisch mittlerweile. Und Teil meiner Familie lebt da im Osten, Stadt teilweise zerbombt. Diese Leute sind entsetzt von ukrainischer Regierung. Eine Stadt von meiner Frau ist vollkommen zerbombt, da mussten alle fliehen. Es ist sehr, sehr schwer, was Familien betrifft, da wo Leute gemischt sind. Mein Freund zum Beispiel in Kharkiv, der berichtet, dass seine eigene Schwester lebt in St. Petersburg und sie glaubt ihm kein Wort, dass Nachbarhäuser zerstört sind, dass Leute leiden. Sie glaubt einfach an russische Propaganda und der sagt, das alles, alle westliche Lügen und du bist ukrainischer Nazi geworden. Du erzählst mir irgendwelche Märchen. Das ist sehr traurig mittlerweile.
Verrückt. Und,
so absolut verrückt, ja. Das ist viel mehr verrückt, als wir mit meiner Frau getan in Ukraine hatten letztes Jahr. Wir reisten da einfach in ukrainische Internats, in ukrainische Schulen, da wo Kinder ohne Eltern leben und lernen. Und wir versuchten, unsere Arbeiten in diese Schulen zu bringen. Wir schenken die an Lehrer, an Schuldirektoren, wir hängen die in diesen leeren, teilweise leeren Klassenzimmern auf. Und eben diese Lehrer sagten uns ständig, dass wir versuchen, diese Welt doch besser zu machen. Und wir bringen Hoffnung in diese leeren Klassenzimmer und zu Lehrern.
Du hast ja dann auch, oder wir gemeinsam, die Priska, wir haben eine Auktion gemacht, wir haben eine Arbeit von dir versteigert zugunsten der Ukraine. Du hast den Betrag voll an die Ukraine gestiftet, an Schulen übrigens, an Schulen. Ich glaube, das Geld ist dann auf 4 Schulen aufgeteilt worden. Und übrigens für alle Zuhörer, wer spenden will, kann das gerne tun. Wir würden nachher vielleicht noch ein Konto einblenden, wo man hin spenden kann, nämlich genau, dass es die trifft, die Schulen, die im Moment nicht wissen, wie sie es machen sollen, um überhaupt den Unterricht aufrechtzuerhalten, kann man nur auffordern, die Hilfe, dass da direkt was ankommt, wo es wirklich am nötigsten ist, weil bei den großen Hilfsprojekten ist das ja oft so, dann geht das an den kleinen Einheiten doch eher vorbei. Aber Aljoscha, du hast dann auch die Reaktion der Leute gesehen auf deine Arbeiten. Und du hast gerade gesagt, die Leute sagen, du gibst uns Hoffnung. Also, ne, dass es nicht alles so duster und finster ist und nur Tod und Zerstörung, sondern eben auch Entstehen von was Neuem. Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Die Schüler?
Die Kinder, die noch da vorhanden waren, natürlich nicht alle Kinder blieben in Schulen, in diesen Internats. Die Internats versuchten, diese elternlose Kinder oder Kinder von Eltern, welche krank sind oder verhaftet, wie auch immer, in den Westen zu bringen. Aber manche blieben tatsächlich dort und natürlich Kinder freuten sich. Die stiegen sofort in unseren Wagen, die wollten alles wissen, was das für verrückte Sachen sind, was das für schöne Sachen sind, wer wir eigentlich sind, was wir machen wollen. Also unzählige Fragen und die Lehrer auch wollten wissen natürlich mehr über unseren Bioismus, Biofuturismus, bioethischer Abolitionismus, Theorien, weil die wollten auch in Unterrichten Kinder aufmerksam später, wenn alles wieder gut wird, später aufmerksam machen, dass diese Welt nicht nur Zerstörung ist, sondern auch Erschaffungsprozess ist. Das Leben nicht nur ständiger Krieg oder Konflikt ist, sondern auch, es könnte auch Freude sein oder Freude erschaffen. Und ich fahre demnächst im April wieder in Ukraine für 2 Wochen. Ich versuche da eben in Kharkiv, in Ostukraine zu installieren, aber es stellt sich vor, dass durch diesen ständigen Krieg es wird noch schwerer sein als ein Jahr davor, weil die Leute verkapseln sich, die wollten keine Konflikte angehen mit Militärs, mit Regierung, alle Leute fürchten sich immens, die betreiben jetzt Selbstzensur und die versuchen alles, was negativ passieren oder entstehen könnte, zu vermeiden und es ist einfach schlicht und möglich, irgendeine Erlaubnis für irgendwas zu bekommen. Obwohl wir ein Jahr davor hatten auch das als Intervention gemacht, ohne Erlaubnisse klopften wir an Türen und überraschten Lehrer, aber diesmal wird es, glaube ich, viel schwieriger. Mal schauen, was da entsteht.
Das heißt, du siehst die Entwicklung des Krieges tatsächlich so, du hast es gerade Selbstzensur genannt, dass die Menschen quasi Ruhe haben wollen. Wie siehst du das denn in den verschiedenen Bereichen? Du hast das gerade gesagt, es gibt Bereiche, da sagen die, unsere Städte sind komplett zerstört, wir sollten endlich aufhören. Und andere sagen, auf keinen Fall dürfen wir aufgeben. Das ist ja eine Frage, die sich die Europäer auch ständig stellen müssen. Fragen, ne? Sollten wir weiter Waffen liefern? Sollten wir weiter Munition? Gestern wurde gesagt, 1 Million quasi Geschosse, die jetzt für 2 Milliarden in die Ukraine geliefert werden sollen, was natürlich den Krieg verlängert. Das muss man sich ja klar machen. Das ist ja keine kriegsverkürzende Maßnahme. Wie siehst du die Situation? Was würdest du empfehlen? Sagst du, nee, wir sollten lieber aufhören? Oder sagst du, das, was wir im Moment tun, wir können nicht aufhören? Ich erinnere immer an Tschechien. 1938 hat man mit Hitler eine Vereinbarung getroffen, dass er Teile von Tschechien annektieren darf, damit Ruhe herrscht in der Kiste. Und 3 Monate später, wissen wir, ist der quasi Zweite Weltkrieg von Hitler ausgelöst worden, weil das hat ihn überhaupt nicht behindert. Im Gegenteil, der hat eigentlich nur auf eine Situation gewartet, wo er dann nochmal zuschlagen könnte. Wie schätzt du die Lage ein, jetzt auch als betroffener Ukrainer sozusagen?
Nun, erstmal, das ist eine sehr extrem schwierige Frage ist und die ist schlicht unmöglich für jeden Einzelnen zu beantworten, wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, weil keiner will sterben und keiner will verletzte eigene Kinder sehen oder verkrüppelte Kinder oder tote Kinder sehen oder Frau oder Eltern. Es ist einfach schlicht unmöglich ist. Und da gibt es auch zweite Problematik. Wenn ich schon vor einem Jahr da war, ich könnte kein einzelnen Familienmitglied bewegen, nach Westen mit mir zu gehen, zu rauszufahren. Keiner will ein einzelner Haus, eigenes Haus zu verlassen habe, um Gut aufgeben, Lebensexistenzen zu beenden und irgendwo wieder anzufangen. Alle bleiben dort und je länger Krieg dauert, desto mehr Leute werden einfach weggetötet und verletzt. Ja. Und eben diese Leute, die dort leben, die wollen keinen Krieg, auf keinen Fall. Die wollen dann, dass das Ganze aufhört, heute und jetzt. Die Leute, die sagen, dass Krieg gewonnen sein sollte, die, diese Leute gehen selbst nicht in Krieg. Die riskieren kein Leben, die riskieren keine Kinder, eigene Kinder und die riskieren nichts. Ich als Pazifist, überzeugter Pazifist, stehe jetzt ständig in Kritik wegen meiner Haltung und werde als Verräter beschimpft und. Aber ich denke, das genau Schlüsselwort in dieser Problematik heißt wir. Ich denke, die Entscheidung über Leben und Tod, soll ich töten, oder soll ich leben lassen, will ich töten oder nicht, ist und muss persönlich getroffen werden, nicht bei wir. Wir ermöglicht Depersonifizierung. Wir ermöglicht Entmenschlichung. Und eben diese Staatslogik, wir, sollten wir mehr Waffen geben, sollten wir töten, ermöglicht überhaupt Menschen zu töten. Wenn das immer persönliche Frage wäre, hätten wir keine Kriege. Aber diese wir ist eben ein Mandat zum Töten, Mandat zum Verbrechen, Mandat zum einfach Gewalt antun und einfach zerstören und verkrüppeln und verletzen. Und das müssen wir überdenken, wir oder ich. Und diese Entscheidungen sollten immer persönlich getroffen werden. Die Leute, die in Kiew sitzen und die Leute in Marschbefehlen vollkommen oft rücksichtslos ins Tod schicken, die sagen wir, die sagen nie ich. Die werden nicht ins Krieg gehen. Die Oligarchen hatten eigene Kinder sofort vor dem Krieg, einen Tag vor dem Krieg, alle rausgeflogen. Die sitzen alle in London, in Paris und freuen sich. Aber die armen Ukrainer, die töten sich. Also die guten Christen töten guten Christen mittlerweile. Und beide Seiten denken, dass die was Tolles, Gutes tun. Es ist einfach schrecklich, finde ich.
Schwieriges
ja,
Thema.
Das ist Dilemma.
Absolutes Dilemma. Lasst uns hoffen, dass dort ein friedvolles Ende irgendwie mal absehbar ist, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Aber ich denke, das ist für alle Beteiligten doch nur zu wünschen.
Nur Roland, man muss natürlich eins sagen, gestern hat der russische Botschafter in Washington massiv protestiert. Er sagt, mit dem, was wir tun, mit den Waffenlieferungen und so, wir würden das ja alles, diesen ungewollten Krieg würden wir, die Europäer, mit den Waffenlieferungen nur verlängern und alles nur schwieriger machen, ne? Also dieser Perspektivwechsel, nämlich zu sagen, so wie Aljoscha das auch anregt, zu sagen, wir müssen alle Seiten betrachten und dann überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen, ne? Und ist dann eine Grenze wichtiger wie Leben, ne? Und zwar das Leben von Hunderttausenden. Und wir reden alle über Klimawandel. Wenn man sich überlegt, was da alleine an Verschwendung, an Ressourcen, an Energievergeudung passiert, ja, auch was das Dilemma mit der Energieversorgung als solches hier in Europa, was da passiert ist, da muss man sich schon wirklich fragen, kann man die Leute nicht zur Vernunft bewegen? Aber naja, vielleicht hören wir ja demnächst nochmal was aus Moskau. Der Xi, der Präsident der Chinesen, ist ja im Moment in Russland und die wollen auch nochmal sprechen. Ich glaube, er will auch sogar mit Selenskyj in diesen Tagen telefonieren. Ich hoffe, dass es nicht nur, wie in der Presse manchmal steht, dass es um Bilder geht, also Bilder, um zu beeindrucken und nicht so sehr um wirkliche Hilfe und einen Plan, wie man den Krieg beenden kann. Naja, wir werden sehen.
Lasst uns ein wenig Hoffnung verbreiten. Karl-Heinz, du erinnerst dich, wir haben mit dem Podcast angefangen. Da gab es noch einen Präsident Trump in den USA. Da gab es eine Pandemie. Ja, also viele andere schreckliche Dinge, die jetzt auch kompliziert waren, die sich auf irgendeine Art und Weise gelöst haben. Und vielleicht haben wir die Hoffnung, dass das dort auch eine Lösung in Sicht ist, irgendwann mal in absehbarer Zeit. Ja. Wunderbar. Dann kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, die berühmten, berüchtigten Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, fang doch du heute mal an.
Nee, lass mal dem Aljoscha den Vortritt. Aljoscha, was ist denn dein Top oder auch dein Flop? Oder vielleicht, manchmal nehmen wir auch die Toppies und die Floppies. Also was sind die verrücktesten Typen oder die dümmsten Typen, die du so kennst?
Ich spreche lieber über meine persönlichen Tops und Flops, ja. Nicht dümmste Typen rundum. Und überhaupt für mich gibt es nie Tops und Flops, sondern nur Extremitäten in unterschiedliche Richtungen, weil im Universum gibt es kein Oben und Unten, gibt es nur unterschiedliche Richtungen. Und zwar, bei mir gab es zwei interessante Dinge. Zuletzt passierten einerseits eine Museumsdirektorin bat mich, einen Installationstitel zu canceln, weil es war zu futuristisch oder zu gefährlich für sie. Und ich musste diese Selbstzensur machen und ich kann diesen Titel vorlesen. Das hieß, diese Installation sollte heißen Utopia Forming from Genetic Recalibration to Universal Hyperthymia. Ja, solcher Konservatismus gibt es immer noch. Und das war schon sehr witzig, fand ich. Und die zweite Sache, die wahrscheinlich mit meiner Paradise Engineering zu tun hat, ist, ich bekam eine Einladung, um Illuminati zu treten. Und zwar mit ausführlichen Anweisungen, was soll ich da machen sollte. Das war natürlich auch schon witzig.
Okay, gut. Ja, dann, das war's von deiner Seite. Dann sage ich meine, ich möchte eigentlich über zwei Tops sprechen, die durchaus unterschiedlich betrachtet werden können. Es scheint so, als könne der ehemalige amerikanische Präsident, Mr. Trump, heute tatsächlich verhaftet werden. Und zwar vermutlich wegen seinem Meineid oder seiner Falschaussage bezüglich der Zahlung an eine Prostituierte. Ihr wisst, da hat er ja irgendwie mal $130,000 über einen Anwalt zahlen lassen. Und er hat immer gesagt, er hätte nie was Falsches getan. Aber scheinbar stellt sich das als falsch heraus. Und darüber könnte er jetzt stolpern. Das finde ich erstmal sehr gut. Dann der zweite Top, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, im Ukraine-Krieg geht das Elend weiter, übrigens auf beiden Seiten. Ne, der Kriegsverbrecher Putin ist aber jetzt mit internationalem Strafbefehl gesucht. Das heißt, man hat gesagt, das ist ein Kriegsverbrecher und der wird jetzt gesucht. Also wenn der irgendwo in Europa auftaucht, würde der oder müsste der verhaftet werden. Übrigens ein Haftbefehl, der, glaube ich, für immer gilt. Naja, das hilft den Menschen in der Ukraine erstmal nicht. Aber ich finde es gut, dass man solche Dinge zumindest dann auch symbolisch aufgreift. Gleichzeitig habe ich gehört, dass Olaf Scholz auch immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen und auch andere Präsidenten, weil ich denke, wir dürfen den Dialog nicht ganz abreißen lassen. Das sind so meine beiden Tops, wenngleich sie natürlich auch einen sehr ernsten Hintergrund haben.
Gut, meine Tops und Flops der Woche, die hängen auch eng miteinander zusammen. Ich leite sie mal über einen ganz anderen Weg ein. Vor einem Jahr oder bei Ostern letztes Jahr, vielleicht erinnern sich unsere Hörerinnen und Hörer, waren wir in der Schweiz und haben ein paar Tage Urlaub verbracht. Und ich schaue mir dieses Land so an und denke mir so, naja, also ein Land, was schier unbegrenzte Ressourcen hat, was Geld angeht und unbegrenzte Ressourcen, was Energieversorgung angeht, das hat's schon gut. Da kann eigentlich nichts passieren. Das ist eigentlich tatsächlich, da lebt sich's leichter, sagen wir es mal so. Ne? So. Jetzt drehe ich die Perspektive ein bisschen anders. Flop der Woche und letzte und vorletzte Woche. Die Silicon Valley Bank ist in eine Schieflage geraten und dann kurz danach, vor wenigen Tagen, die Credit Suisse in der Schweiz. Was natürlich ein Flop ist. Und der Top daran ist, dass ich mich mal wieder mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, Zinssätzen und solchen Dingen auseinandersetzen musste, dass natürlich der Grund, warum sowas passieren kann, liegt natürlich auch in einer Zinspolitik, in den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Und dass dort einfach auch solche großen, zumindest mal was die Credit Suisse angeht, auch, kann man durchaus auch als systemrelevantes Institut bezeichnen, auch solche Riesen können dann ins Taumeln kommen. Also das floppt natürlich, dass sowas passiert. Der Top ist, dass man sich mal wieder intensiv mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt, die in meinem Studium immer sehr unbeliebt waren bei mir, aber jetzt im fortgeschrittenen Alter kommt man da mal wieder dazu, sich damit zu beschäftigen. Sehr, sehr interessant. Ich werde auch nochmal raussuchen, die ein oder andere Empfehlung, einen anderen Podcast oder einen Beitrag dazu, wer sich da auch mal stärker für interessiert. Ansonsten zum Thema stärker und intensiver mit auseinandersetzen. Die Kunstwerke von Aljoscha oder alles über Aljoscha findet man natürlich unter aljoscha.org. Und wir werden natürlich auch hier in den Shownotes Links zu aktuellen Ausstellungen, auch bei Priska in der Ausstellung in Paris und auch in Köln verlinken. Und Karl-Heinz, wenn du mir dieses Spendenkontonummer schicken könntest, können wir die natürlich auch gerne noch in die Shownotes mit reinpacken.
Machen wir.
Vielen Dank, Aljoscha. Also. Sehr interessantes, philosophisch-ethisches, es war alles mit dabei, ja. Und freue mich sehr, deine Kunstwerke auch nächste Woche wieder in Köln bewundern zu können.
Ja, liebe Grüße. Auch eine gute Restwoche an alle und dass das Elend da bald ein Ende haben möge. Tschüss.
Alles Gute, bleib gesund. Ciao, tschüss. Ciao.